und Frieden mit euch von unserem Herrn, der war und ist und der kommt und der dasselbe ist gestern und heute und in alle Ewigkeit. Amen. Ich lese uns heute Morgen einen Text aus dem ersten Brief, den der Paulus an die Korinther schreibt, aus dem 14. Kapitel. Und ich muss gleich dazu sagen, mir ist bewusst, dass ihr mitten in der Predigtreihe seid über die Geistesgaben. Da passt der Text ganz gut rein, denn er greift das Thema, über das Paulus im Korintherbrief ja einiges sagt, mit auf. Ist deswegen auch ein in Pfingstgemeinden durchaus beliebter Text. Ich bin mir sicher, dass viele von euch den heute Morgen nicht zum ersten Mal hören. Und trotzdem möchte ich dich einladen, zu versuchen zumindest, vielleicht den Text heute Morgen nochmal ganz neu zu hören. Ich lese nur ein paar wenige Verse aus dem 14. Kapitel des 1. Korintherbriefs, und zwar die ersten drei Verse und dann die Verse 20 bis 25. Strebt nach der Liebe. Bemüht euch um die Gaben des Geistes, aber am meisten darum, dass ihr prophetisch redet. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht ihn. Im Geist redet er Geheimnisse. Wer aber prophetisch redet, der redet zu Menschen, zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Und wenn du mitliest, dann springen wir jetzt zum 20. Vers. Liebe Brüder und Schwestern, seid nicht Kinder, wenn es ums Verstehen geht, sondern seid Kinder, wenn es um Bosheit geht. Im Verstehen aber seid erwachsen. Im Gesetz steht geschrieben, ich will in anderen Zungen und mit anderen Lippen reden zu diesem Volk. Aber auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Darum ist die Zungenrede ein Zeichen nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Die prophetische Rede aber ein Zeichen nicht für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. Wenn nun die ganze Gemeinde an einem Ort zusammenkäme und alle redeten in Zungen, es kämen aber Unkundige oder Ungläubige hinein, würden sie nicht sagen, ihr seid von Sinnen? Wenn aber alle prophetisch redeten, und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger hinein, der würde von allen überführt und von allem gerichtet, was in seinem Herzen verborgen ist. Was in seinem Herzen verborgen ist, würde offenbar. Und so würde er niederfallen auf sein Angesicht, Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig unter euch ist. Wir danken Gott für dieses Wort, das er heute Morgen zu uns spricht. Heiliger Geist, lass es in unserem Herzen Wurzel schlagen. Achtung, eine Durchsage. Das war so ein typischer Satz kurz vor der großen Pause zu meiner Schulzeit. Der Direktor räuspert sich und dann beginnt eine bunte Reihe von Ankündigungen, jeden Tag mit denselben Worten. Achtung, eine Durchsage. Was dann kam, das war nicht immer für alle gleich interessant. Aber zumindest im Sommer, wenn es heiß war, da haben wir alle ganz aufmerksam zugehört. Da gab es nämlich zu meiner Schulzeit noch die Möglichkeit, die folgenden heiß begehrten Worte zu hören. Aufgrund der hohen Temperaturen endet der Unterricht heute nach der 5. Schulstunde. Und so hörten wir natürlich ab Achtung eine Durchsage ganz aufmerksam zu, um diese Worte auf keinen Fall zu verpassen. Oft haben wir sie natürlich umsonst herbeigesehnt, aber wenn sie dann zu hören waren, da war der Jubel dann umso größer. Achtung, eine Durchsage. Ein ganz anderer Moment, eine ganz andere Schule, es ist Sommer, Schulfest, der Schulhof ist voll mit Kindern und Eltern und Großeltern und wer da alles kommt, da wird gespielt und gegrillt und gebastelt. Die Schüler und die Lehrer, die haben ein ganz tolles Programm vorbereitet und sich wirklich was ausgedacht. Und dort in der Ecke, da steht mein Freund, der Schulleiter. Was der zum Angebot anzusagen hat, das ist wirklich interessant. Nur hört ihm keiner zu. Der Lautsprecher, den sie ihm hingestellt haben, ist viel zu klein. Das Mikrofon, das vor ihm steht, ist viel zu leise eingestellt. Und seine Einladung zu Kaffee und Kuchen, die geht einfach unter. Kein Jubel, keine Begeisterung, obwohl die Botschaft eigentlich gut war. An dem Tag hat mir mein Freund wirklich leid getan. An manchen anderen Tagen, da fühle ich mich irgendwie ein bisschen so wie dieser Freund. Da bin ich mit der besten Botschaft der Welt überhaupt unterwegs. Gott lädt dich ein, der liebt dich, der will dein Freund sein, der will dein Leben verändern, der will alles verändern. Und aus Gnade schenkt er dir alles, selbst sich selbst eingeschlossen. Das ist doch die beste Botschaft, die es gibt, also mein Leben. Hat die total verändert. Ich bin überzeugt, dass sie das Leben von jedem verändern kann, der darauf hört. Und ich bin absolut davon überzeugt, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und ich weiß auch, dass er mich dazu gern gebrauchen möchte, um diese gute Nachricht, nichts anderes heißt ja Evangelium, um die weiterzusagen. Bloß, wer hört mir zu? Interessiert das überhaupt irgendjemand? An manchen Tagen komme ich mir schon so vor wie mein Freund, der Schulleiter, der in der Ecke steht und keiner hört, was er zu sagen hat. Vielleicht kennst du das. Ein paar Gedanken dazu aus der heutigen Bibellese. Strebt nach der Liebe. Bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber darum, dass ihr prophetisch redet. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht ihn. Im Geist redet er Geheimnisse. Wer aber prophetisch redet, der redet zu Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Wir kennen diesen Text und trotzdem darf man da nicht einfach so drüber weglesen. Manchmal muss man gerade bei Texten, die man gut kennt, einfach nochmal innehalten und vielleicht Dinge neu entdecken, die uns schon so selbstverständlich erscheinen, dass wir die gar nicht mehr bemerken. Deswegen lese ich jetzt diesen kleinen Abschnitt nochmal langsam. Und ich lade dich ein, einfach zuzuhören und zu überlegen, was fällt dir eigentlich auf an diesem Text? So als allererstes, was springt dich sozusagen an? Strebt nach der Liebe. Bemüht euch um die Gaben des Geistes. Am meisten aber darum, dass ihr prophetisch redet. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht ihn. Im Geist redet er Geheimnisse. Wer aber prophetisch redet, der redet zu Menschen, zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Was ist dir aufgefallen? Also vielleicht springt dir wie mir ins Auge oder wenn du jetzt zugehört hast, ins Ohr, dass es da ein Wort gibt in diesem Text, das sich ständig wiederholt. Ein ganz einfaches Wort, redet. Das steht da x-mal in diesem Text. Es geht ums Reden in dem Text. Ganz konkret, es geht um prophetisches Reden oder um das Reden in neuen Sprachen. Also um eine Art von Reden, die ihren Ursprung nicht in dem hat, was mir so in den Kopf kommt, sondern die ihren Ursprung in Gott selbst hat. Und wer bereit ist, an der Stelle einfach mal innezuhalten und sich mit lang geglaubten Selbstverständlichkeiten einfach nochmal neu auseinanderzusetzen, der müsste eigentlich schon hier am Anfang aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Gott redet. Gott redet. Also, du denkst jetzt, natürlich redet der. Aber so natürlich ist es gar nicht. Wir glauben an einen Gott, der redet und der sich zeigt und der aus sich rausgeht und mit uns in Beziehung trifft, der sich mitteilt, der uns anspricht, der uns näher kommt. Und das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Denn wir glauben ja auch an einen Gott, der völlig, in jeder Hinsicht, völlig anders ist als wir Menschen. Der der Schöpfer des Himmels und der Erde ist und über allem steht. Der als unendlich großer Gott viel zu groß für meinen kleinen Verstand ist. Das tut immer wieder weh, mir das einzugestehen, aber es ist so. Als unsichtbarer Gott, als Geist, ist er mir völlig unzugänglich. Ich kann diesen Gott nicht sehen, ich kann ihn nicht anfassen, ich kann ihn nicht schmecken und nicht riechen, der ist für mich nicht greifbar. Ich kann ihm auch nicht einfach mal so kurz gegenübertreten, um mal nachzuschauen, wie dieser Gott so ist. Und ich kann ihn schon gar nicht irgendwie unter ein Mikroskop legen und mal genauer untersuchen, damit ich diesen Gott dann verstanden habe. Also ich kann natürlich aus der Beschaffenheit der Welt und aus der Natur und aus dem Leben und aus Erfahrungen, die ich und andere im Leben machen, da kann ich Schlüsse ziehen. Und ich kann vermuten, dass hinter dem allem wohl schon ein großer Gott stehen müsste. Aber dieser große Gott, der bleibt mir an sich zunächst mal völlig verborgen. Alles, was mir zugänglich ist, ist viel zu klein für diesen großen Gott. Und dann redet Gott. Dann macht er von sich aus den Schritt auf mich zu, den ich von meiner Seite einfach nie machen könnte. Theologisch nennt man das dann, Gott offenbart sich. Und über den Inhalt dieses Wortes allein darf man ruhig mal nachdenken. Das heißt, Gott öffnet sich. Er zeigt sich. Der wird zugänglich, wo er vorher verborgen war. Gott redet. Und wenn du in die Bibel reinschaust, dann stellst du fest, dieser Gott, der redet viel. Also von Anfang an, durch sein Wort wird alles geschaffen und dann geht er auf seine Geschöpfe zu. Der redet mit Adam und der redet mit Noah und der redet mit Abraham und mit Mose und David und den Propheten. Der redet mal ganz hörbar, mal redet er auch nur ganz tief in jemand drin, mal ganz leise. Der redet in Träumen und der redet in Visionen, in ganz deutlichen Worten und völlig unterschiedlich. Aber der redet. Und da, wo Menschen sein Wort weitergeben, da redet er durch Menschen. Und wo Menschen sein Wort aufschreiben, da redet er bis heute zu uns durch die Schrift. Man kann durch die Welt gehen und man kann sein Reden in der Natur erahnen. Und manchmal, da schickt er auch große und gewaltige Engel und redet unüberhörbar und total außergewöhnlich. Aber am größten und am schönsten und am allereindrücklichsten, da redet er, als er selbst Mensch wird. In Jesus. In Jesus Christus kommt Gott direkt zu uns. Und dieser Jesus, der ist die deutlichste Offenbarung von Gott überhaupt. Gott wird Mensch. Und mit Menschen, da kann ich im Gegensatz zu Gott, da kann ich was anfangen. Also Menschen kann ich sehen und hören und erfassen und mit denen kann ich in eine Beziehung treten und kann mich ansprechen lassen. Also in Jesus wird Gott plötzlich sichtbar. Denn wer ihn, wer den Jesus sieht, das sagt er selber, der sieht den Vater. In Jesus wird Gottes Reden deutlicher als jemals sonst hörbar. Denn dieser Jesus ist selbst das ewige Wort. Mensch geworden, das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben, steht in der Barmer Theologischen Erklärung. Wer Jesus begegnet, der hört plötzlich den redenden Gott. Das ist auch der Grund, warum Menschen dann unter der Leitung des Heiligen Geistes ihr Zeugnis von diesem Jesus aufgeschrieben haben, damit auch wir dieses Reden Gottes in Jesus hören können. Gott redet. Das ist nicht selbstverständlich, aber er tut es. Und am deutlichsten tut er es in Jesus. Gott redet und er redet viel und er erklärt seine Liebe zu uns Menschen. Der erklärt seine Freundschaft, der erklärt seinen Rettungswillen. Der schließt einen Bund mit Menschen, weil er Gemeinschaft haben will. Der redet aus dem brennenden Busch raus mit dem Mose und da stellt er sich vor und sagt, ich bin Yahweh. Ich bin, so übersetzt man das heute, ich bin für euch da. Welcher Glaube kann das von seinem Gott sagen? Ich bin für euch da. So stellt er sich vor, so tritt er an uns ran. Wo ist solch ein Gott, sagen die Propheten, wie du es bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die übrig geblieben sind, von seinem Erbteil, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig. Und auch sein liebevolles Reden wird am hörbarsten, wenn man das Leben Jesu anschaut. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Jesus ist die fleischgewordene Menschenfreundlichkeit Gottes. Wer sieht, wie sich Jesus den Menschen um ihn herum zuwendet? Mehr noch, wer selbst erfährt, wie sich Jesus mir zuwendet? Wenn ich das erfahre, dann höre ich klar und deutlich, wie Gott in mein Leben hineinredet. Gott redet. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist ein Wunder. Und wir sollten neu darüber staunen und uns daran freuen, dass Gott redet. Gott redet immer und immer wieder. Und was er sagt, das ist eine einzige große Einladung an die Welt. So sehr liebe ich euch, dass ich meinen einzigen Sohn gebe, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott redet und die Welt ist eingeladen. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, wenn man in diesen Text überhaupt irgendwie hineinfinden will. Klar ist es uns allen irgendwie bewusst und selbstverständlich. Aber man muss es neu wahrnehmen und man darf sich neu dran freuen. Gott redet, die Welt ist eingeladen. Wer das dann verstanden hat, und darüber genug gestaunt hat, falls man das in der Spanne eines Lebens jemals tun kann, darüber genug staunen, der darf dann auch die zweite Grundvoraussetzung der heutigen Bibellese nicht übersehen. Also Gott redet, aber der redet nicht einfach so irgendwie und einfach so, sondern der redet vor allem immer und immer wieder durch Menschen. Also wenn es in diesem Text um prophetisches Reden geht und um Reden in neuen Sprachen, dann geht es doch um Menschen, die getrieben von Gottes Geist aussprechen, was Gott ihnen eingibt. Mal verständlich in eigenen Worten oder auf der anderen Seite, ohne selbst zu verstehen, in einer ganz neuen Sprache, die Gott ihnen gibt. Also der große, völlig unfassbare Gott, der verborgene Gott, der öffnet sich, der offenbart sich und redet nicht nur zu Menschen, sondern der redet durch Menschen. Ganz konkret, der redet durch uns, durch mich. Welch eine Ehre. Deshalb schreibt der Paulus hier, strebt nach der Liebe. Bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber darum, dass ihr prophetisch redet. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht ihn. Im Geist redet er Geheimnisse. Wer aber prophetisch redet, der redet zu Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Jetzt kann es natürlich sein, dass du dem Ganzen bis hierher gefolgt bist und dass du das jetzt hörst und dich vielleicht zunächst mal gar nicht angesprochen fühlst an dieser Stelle. Wenn wir hier lesen, dass Paulus seine Leser auffordert, nach den Gaben des Geistes zu streben und dabei die prophetische Rede als besonders erstrebenswert hervorhebt, dann scheint da ja, das könnte euch aufgefallen sein, so in der Predigtreihe, wo ihr gerade seid und so, dann scheint es da ja schon einen gewissen Widerspruch zu geben mit dem, was er im 12. Kapitel des Briefs so einführend gesagt hat über die Geistesgaben. Da stand doch, wenn ich mich richtig erinnere, dass Gottes Geist die Gaben erstens nach seiner eigenen Entscheidung und zweitens ganz unterschiedlich und vielfältig an jeden Einzelnen in der Gemeinde verteilen will. Oder habt ihr das noch so irgendwo im Kopf, dass das vielleicht so war? Und dann kann es ja sein, dass du bei dieser ganzen Verteilung jetzt halt nicht bei den Propheten gelandet bist, sondern eine von den anderen wunderbaren Gaben aus der Fülle Gottes bekommen hast. Und jetzt scheint hier Paulus aber plötzlich zu sagen, jeder solle danach streben, ein Prophet zu sein. Also was stimmt denn jetzt? Vielleicht hilft's an dieser Stelle, einfach nochmal drüber nachzudenken, was eigentlich ein Prophet ist. Da gibt es dann natürlich Bilder, die einem sofort in den Kopf kommen. Ganz besonders dann, wenn man sich schon länger in so pfingstlich-charismatischen Kreisen bewegt hat und da vielleicht auch so manches erlebt hat und gesehen und beobachtet hat. Da könnte man dann annehmen, ein Prophet, das ist vielleicht jemand, der hat die besondere Gabe, in irgendeiner so einer ganz besonderen, geistlich geprägten Atmosphäre, also zum Beispiel eine richtig starke Anbetungszeit, in dieser Atmosphäre tief in sich zu gehen und auf Gottes Geist zu hören und sich dann an andere Menschen zu wenden, um die Geheimnisse, die Gott ihm verraten hat, eingegeben hat, Geheimnisse über ihr persönliches Leben, wenn er Menschen persönlich anspricht, oder auch Geheimnisse über das Leben hier in der ganzen Gemeinschaft von Leuten, die da sind, diese Geheimnisse dann weiterzugeben. Ganz böse Zungen könnten an der Stelle sagen, ein Prophet ist ja dann auch nichts anderes als so eine christliche Version von einem Orakel oder so, so ein Geisthörer, ja, also ohne bunten Jahrmarktstand und Glitzerperlen und was da, keine Ahnung, was da sonst dazugehört, also ohne das übliche Drumrum, aber dafür mit seinem eigenen Drumrum, so, ich sag mal, mit so irgendwelchen Formeln, die dann dazugehören, wie so spricht der Herr und siehe und mein Kind und so einer Sprache, die irgendwie aus der unrevidierten Lutherbibel aus dem 16. Jahrhundert zu kommen scheint, weil es dann besonders heilig klingt. Ich muss schon zugeben, dass ich so die eine oder andere einzelne Beobachtung schon mal gemacht habe, die davon gar nicht so weit weg war. Man könnte aber natürlich auch an dieser Stelle ganz anders an die Frage rangehen, was ist denn eigentlich ein Prophet? Also zum Beispiel, indem er feststellt, dass ein nicht ganz unwesentlicher Teil unserer Bibel aus Berichten über Propheten besteht. Also da gibt es schon eine Menge Vorlagen, bei denen man mal nachschauen könnte, die man beobachten kann. Und wer das aufmerksam tut, der wird ganz schnell, vielleicht überrascht, feststellen, dass die biblischen Propheten in den allerwenigsten Fällen irgendwelche tiefe, anderen verborgene Geheimnisse oder irgendwelches übernatürlich offenbartes Wissen über die Zukunft mitteilen. Das kommt schon vor, aber das sind die wenigsten Fälle. Die überwiegende Mehrheit von dem, was Propheten in der Bibel sagen, die besteht in Aussagen von Gottes Geist geleitet über das zu ihrer Zeit aktuelle Geschehen. Also über den aktuellen Zustand der Gesellschaft und das aktuelle Leben der Menschen um den Propheten rum. Da gibt es dann ganz zentrale Themen. Der Abfall von Gottes Geboten. Ganz besonders von den zwei Liebesgeboten, die ja Jesus selbst auch als so die Zusammenfassung des ganzen Gesetzes sieht. Der Prophet beobachtet, dass statt du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, die Aufmerksamkeit im Volk Gottes plötzlich ganz anderen Göttern gilt, den Götzen. Also konkret heißt es dann oft zum Beispiel politisch, dass Israel sich eben nicht auf Gott verlässt, sondern sich irgendwelche menschliche Verbündete sucht, auf die man dann vertraut. Und die Propheten kreiden das an und sagen, das sollte eigentlich anders sein. Statt du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, steht in ganz vielen Fällen bloß noch das eigene Interesse im Vordergrund. Also das heißt dann ganz konkret, dass zum Beispiel die Reichen und Mächtigen die Armen ausbeuten. Das sind so ganz zentrale Kritikpunkte, mit denen die Propheten sich beschäftigen, die immer wieder kommen. Und die werden dann eingerahmt von einer immer wieder wiederholten Warnung, dass Gott dem allen nicht ewig zuschauen wird. Also Ankündigung des Gerichts, wobei die nur eine Seite des Rahmens ist. Also der Rahmen um das Ganze rum, der wird erst dann vollständig, wenn man auch die andere Seite bemerkt. Das beharrliche Werden von einem geduldigen und gnädigen und treuen Gott, der immer wieder einlädt, zurückzukommen, umzukehren, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Also wenn man das alles so anschaut, dann sieht man, dass Propheten so in erster Linie gar nicht irgendwelche einzelnen geistlichen Superhelden sind, sondern zunächst einmal grundlegend einfach Menschen, die aus dem Hören auf den Gott, der redet, zu seinem Sprachrohr in der Welt werden. Menschen, die den Mut haben, das, was sie hören von Gott, dann eben auch weiterzusagen. Und zwar auch und gerade dann, wenn das unbequem ist. Wenn es nicht das ist, was die anderen alle gern hören wollen. Menschen, die Welt erstaunen, weil sie einen ganz anderen Blickwinkel, nämlich Gottes Blickwinkel, auf das Geschehen um sie herum haben. Menschen, die Welt verändern, weil sie Gottes lebensspendendes Wort, weil sie das austeilen an die Menschen um sie herum. Menschen, die Einladung von diesem Gott, der die Welt so liebt, weitergeben. Diese Einladung, die sie selbst gehört haben, die aber eben nicht nur ihnen gilt, sondern allen anderen auch. Und wer das begriffen hat, der merkt, dass solche Menschen in der Welt heute genauso dringend gebraucht werden wie zu jeder anderen Zeit auch. Gott will durch uns reden. Die Welt braucht Propheten. Und es können dann nicht nur ein paar einzelne geistliche Überflieger irgendwie übernehmen, diese Aufgabe. Prophetisches Reden hat seinen Ort, wo es wirklich hingehört, nicht zuallererst in irgendeinem ganz speziellen Gottesdienst, wo man halt vielleicht einen Prophet eingeladen hat oder so, sondern prophetisches Reden hat seinen allerersten Ort genau da, wo wir im Alltag anderen Menschen begegnen. Weil der Gott, der redet, und das haben wir ja festgestellt, das tut er. Der Gott, der redet, der durch uns reden will, der braucht Menschen, die bereit sind, auf ihn zu hören und bereit sind, das Gesagte weiterzusagen. Weiterzusagen ganz konkret, also in Worten und auch in Taten. Überall, in allem, wo du bist. Bemüht euch um die Gaben des Geistes, schreibt uns Paulus. Am meisten aber darum, dass ihr prophetisch redet. Gott redet. Gott redet durch uns. Und die Welt braucht das. Die braucht Propheten. Also dich zum Beispiel braucht die Welt. Und genau an der Stelle wird es natürlich am allerspannendsten. Weil irgendwann kommt ja in jeder Predigt so der Punkt, wo man sich dann ehrlich fragen muss, ja, ist es denn so? Also passiert das? Erleben wir das hier bei uns in der Gemeinde? Aber über die Gemeinde zu reden ist immer einfach. Das ist halt immer so allgemein. Und wenn es schief läuft, sind garantiert die anderen schuld. Oder der Pastor, der ist sowieso immer schuld. Genau, also Herbert, sorry, aber da kommst du nicht raus. Also erleben wir das in unserer Gemeinde? Das ist eine Frage und es ist immer gut, dass man sich als Gemeinde auch wieder zusammenstellt. Aber die zentrale Frage für mich und für dich heute Morgen als Zuhörer ist ja zuallererst, erlebe ich das in meinem Leben? Ist es tatsächlich so oder ist das ein toller, frommer Anspruch? Ja, und sondern wir sagen alle, schön wär's. Und der Herbert, der kriegt das vielleicht hin in seinem Leben, weil der ist ja Pastor, ja. Aber ich halt nicht. Und bei diesem Thema heißt es ja dann ganz konkret, also bekommen die Menschen um mich rum tatsächlich was davon mit, dass Gott mit mir redet und vor allem, dass Gott durch mich redet. Und der Maßstab, den der Paulus hier anlegt in diesem 14. Kapitel des 1. Korintherbriefs, der ist ja nicht unbedingt gering. Wer prophetisch redet, sagt Paulus, der redet zu Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Und das ist schon mal eine Messlatte. Aber das ist noch gar nicht alles. Ich habe ja dann noch den zweiten Teil vom Text gelesen, ab Vers 20. Und da setzt er noch einen drauf. Das steht da vor. Da sagt er, wenn aber alle prophetisch redeten, und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger hinein, der würde von allen überführt und von allen gerichtet, was in seinem Herzen verborgen ist, würde offenbar, und so würde er niederfallen auf sein Angesicht, Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig unter euch ist. Ist es so? Also passiert das? Heute Morgen hier im Gottesdienst vielleicht. Aber eben auch in unseren Alltagsbegegnungen. Werden Menschen dort so von Gottes Reden angesprochen, dass sie überführt werden, dass sie Gott anbeten, dass sie seine Gegenwart bekennen? Noch spannender werden die Fragen dann, wenn man diesen Text Hand in Hand mit einem anderen Text liest, nämlich mit dem Evangeliumstext, der so nach Kalender zum heutigen Sonntag gehört. Den sollten wir uns nicht entgehen lassen, der steht im Lukas Kapitel 14 und ist eine ganz bekannte Geschichte, die Jesus erzählt. Man sagt, es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus, zur Stunde des Abendmahls den Geladenen zu sagen, kommt, denn alles ist bereit. Und sie fingen alle nacheinander an, sich zu entschuldigen. Der erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der zweite sprach, ich habe 5 Gespanne Ochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der dritte sprach, ich habe eine Frau genommen, darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Lahmen herein. Und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast. Es ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht, geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Und ich sage euch, dass keiner der Männer, die eingeladen waren, mein Abendmahl schmecken wird. Einen ganz kurzen Moment möchte ich euch noch in diese kleine Geschichte, die Jesus erzählt, mit reinnehmen. Die bietet sich für das heutige Thema durchaus an, denn da geht es ja ebenfalls um eine Einladung. Und es ist oft so, dass wenn man diese Geschichte hört, die ja auch bekannt ist, dann konzentriert man sich ganz stark auf die, die am Schluss dann tatsächlich beim Festmahl sind. Also die, die von den Straßen und den Gassen der Stadt kommen und von den Hecken und den Säulen. Und das ist ja großartig. Ich meine, Gott lädt alle ein. Der macht keinen Unterschied. Da gibt es niemanden, der irgendwie zu gering oder zu armselig ist, dass er nicht kommen darf zu Gottes großem Fest. Aber ich mache mir so meine Gedanken über die, die da zuerst eingeladen waren. Ich meine, die haben die Einladung zum Fest doch bekommen. Warum drängen die sich nicht geradezu, dass jeder möglichst als Erster dieser Einladung folgt? Warum kommen da bloß billige Ausreden? Ich meine, hört euch das an. Ich habe einen Acker gekauft und muss hingehen und ihn besehen. Moment, wie bitte? Hast du das nicht vorher gemacht, bevor du den Acker gekauft hast? Wäre ja vielleicht sinnvoll gewesen, ne? Ich habe 5 Gespanne Ochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, um sie zu besehen. Hä? Also ich habe ein Auto gekauft und vorher vergessen, eine Probefahrt zu machen. Ne? Das mache ich jetzt halt hinterher. Ich habe eine Frau genommen. Ich meine, das mag ja noch in Ordnung, aber dann bring die halt mit zum Fest, deine Frau. Also das klingt alles ungefähr so überzeugend, wie wenn du sagen würdest, ich habe die Formulare vom Finanzamt bekommen und ich erwarte jetzt nichts sehnlicher, als dass ich endlich meine Steuererklärung machen kann. Ja? Ganz toll, glaubt dir jeder. Ne? Also das sind doch Ausreden. Aber warum? Also mir drängt sich da schon der Verdacht auf, dass das vielleicht an dem liegen könnte, was bei den Eingeladenen so ankam. Also vielleicht kennst du das ja auch. Es gibt so Einladungen, die sind wirklich von Herzen ausgesprochen und mit bester Absicht und alles, aber da denkst du als Eingeladener, oh nee, bitte nicht. Ja, und dann fällt dir glücklicherweise ein, dass du an dem Termin ja schon was anderes hast und leider verhindert bist und dann heuchelst du Bedauern. Ich sage nicht nur du, ich sage, das heuche ich Bedauern, ja, und bin tief in mir drin dann doch froh, dass der Kelch an mir vorübergeht. Ja, also die gibt's ja schon auch, die Einladungen, gell? Es gibt Einladungen, über die freut man sich und da gibt's nichts, da würde ich alles absagen, um da dabei zu sein. Aber die anderen gibt's halt auch, ja. Und vielleicht, ich meine, kann es sein, dass es sowas war, was diese Menschen gehört hatten? Also war diese Einladung so gestaltet, dass keiner die annehmen wollte? Dass diese frohe Botschaft am Ende gar nicht als frohe Botschaft ankam? Jetzt springen wir wieder nach Korinth. Und da stellt uns Paulus oder malt uns ja aus so einen fiktiven Gottesdienst. Der hat so nicht stattgefunden, vielleicht schon ähnlich, aber er sagt, stellt euch das zunächst mal vor. Ja? Also wenn nun die ganze Gemeinde an einem Ort zusammenkäme und alle redeten in Zungen, es kämen aber Unkundige oder Ungläubige hinein, würden sie da nicht sagen, ihr seid von Sinnen? Also stellt euch vor, da kommt einer, den Gott einladen möchte. Und der hört die frohe Botschaft und er hört das Evangelium, aber der kann sich gar nicht eingeladen fühlen, weil der eigentliche Inhalt dieser Botschaft völlig an ihm vorbeikommt. Also da bin ich wieder am Anfang, da bin ich wieder bei meinem Freund, dem Schulleiter, der da in der Ecke steht und so Kaffee und Kuchen einlädt und keiner hört ihm zu. Und jetzt sag mir bitte nicht, dass das heute nicht passiert, sowas. Also da braucht's auch gar nicht erst dieses gemeinsame Zungenreden, von dem Paulus hier schreibt. Also wir Christen sind, glaube ich, schon ganz gut da drin, diese frohe Botschaft, die Gott durch uns reden möchte, manchmal auch ganz gut zu verstecken. Also sei es durch christliche Geheimsprache, die dann kein Außenstehender versteht, oder durch irgendwelche Gewohnheiten und Rituale, wo jeder Eingeweihte nur völlig verständnislos beobachten kann. Oder sei es durch unser Auftreten mit einer ganzen riesengroßen Vielzahl von Themen, unter denen die gute Botschaft, um diesen Kern eigentlich geht, dann vielleicht völlig zugedeckt wird. Oder sei es durch unser Verhalten, das dem Inhalt der Botschaft vielleicht nicht immer entspricht, sondern manchmal sogar widerspricht. Also die Möglichkeiten, die sind unendlich. Und ich glaube, dass dieser fiktive Gottesdienst aus Korinth, dass der auch hier und heute noch manchmal stattfindet, an ganz unterschiedlichen Orten und auf ganz unterschiedliche Weise. Und das ist eigentlich tragisch. Also stell dir vor, was stattdessen passieren könnte. Das malt uns Paulus ja auch aus. Wenn aber alle prophetisch redeten und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger hinein, der würde von allen überführt und gerichtet. Was in seinem Herzen verborgen ist, würde offenbar. Und so würde er niederfallen auf sein Angesicht, Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig unter euch ist. Ich meine, das wäre doch gewaltig, oder? Im Alten Testament, da gab es Prophetenschulen. Ich denke mir manchmal, vielleicht bräuchten wir sowas für heute auch wieder. Ja, also alle von uns, nicht bloß irgendwelche so geistlich Hochbegabte oder so, die da einen Titel gern hätten. Oder vielleicht reicht es ja auch für den Anfang, wenn wir hier und heute gerade das, was Paulus uns in diesem Text sagt, wozu er uns auffordert, einfach auch wieder neu hören für uns. Bemüht euch um die Gaben des Geistes. Am meisten aber darum, dass ihr prophetisch redet. Gott redet nämlich und er will gehört werden. Gott lädt die Welt nämlich zu sich ein und Gott redet zu uns. Na klar, da freuen wir uns. Und das wünscht er sich aber auch durch uns. Und die Welt braucht heute ganz, ganz dringend seine Propheten. Und es wäre unendlich schade, wenn diese beste Botschaft aller Zeiten, die Einladung Gottes an die Menschen, wenn die irgendwie nicht ankommt, bei denen, die sie hören müssen. Und so bete ich. Und ich bete für mich genauso wie für jeden anderen. Manchmal, wenn man so vorne steht als Prediger, da kann das so ein bisschen rüberkommen, wie wenn der, der hier vorne steht, alles weiß und euch jetzt sagt, damit er es auch so macht wie ich. Fängt immer bei sich selber an zu predigen. Und so bete ich für dich und für mich. Öffne mir die Ohren, Herr. Und hilf mir, neu zu hören, was du redest. Ergreif mich neu mit dieser tiefen Begeisterung über deine Einladung, über deine Liebe zu mir und nicht bloß zu mir, sondern zur ganzen Welt. Hilf mir zu hören, Herr. Hilf mir zu verstehen. Und dann gib mir den Mut, auch zu reden. Rede du durch mich. Gebrauch mich, Heiliger Geist, als dein Sprachrohr. Rede zu den Menschen um mich herum durch das, was sie hören und sehen in meinem Leben. Ich möchte mich dir zur Verfügung stellen. Ich möchte dein Bote sein. Ich möchte deine Liebe, deine Einladung, deine frohe Botschaft, Evangelium möchte ich sagen und leben, sodass noch viele Menschen ergriffen werden von deiner Liebe und es keiner überhört oder nicht verstehen kann. Amen.